Ja, liebe Geschwister, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde heute Abend. Diejenigen grüße ich, die im Gemeindesaal heute sind hier, aber auch diejenigen, die uns jetzt übers Internet, übers Telefon zugeschaltet sind. Wir werden jetzt so eine kleine Einheit beginnen mit der heutigen Bibelstunde zum Thema Buße. Das hat zu tun einmal damit, dass wir in 14 Tagen ja wieder Buß- und Bettag haben. Und da eben ja nicht nur die Buße auf diesen einen Tag da begrenzen wollen, aber natürlich auch auf den Advent zu gehen, der ja eine Bußzeit ist. Und weil die Buße so ein bisschen aus dem Bewusstsein der Menschen rausgekommen ist, war das so meine Entscheidung, dem nochmal jetzt so einen Schwerpunkt zu gehen zum Ende des Kirchenjahres hin, dass wir uns mit der Buße beschäftigen. Da wollen wir heute mit einsteigen halt. Und ich möchte heute den Psalm 130 so in die Mitte stellen, des Abends dieser Betrachtung. Wir werden ihn gleich ganz lesen und hören. Aber ich möchte beginnen mit der Überschrift in der Andacht, die uns gegeben ist. Da steht drüber ein Wallfahrtslied. Das ist jetzt zunächst einmal, das wisst ihr und sie, jetzt erstmal nichts so Spektakuläres. Das ist ja eigentlich eher so ein Hinweis für die Musiker, respektive für diejenigen, die diesen Psalm gesungen haben, vorgetragen haben, ein Wallfahrtslied, und dann fängt man direkt an weiterzulesen halt. Aber wir wollen einfach bei dieser Überschrift einfach mal bleiben. Psalm 130, Vers 1, ein Wallfahrtslied. Amen. Wir wollen still werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen in deiner Gemeinde, unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Danke, dass wir uns beschäftigen dürfen mit dem, was es heißt, Buße zu tun. Und danke, dass du uns in besonderer Weise heute Abend den Psalm 130 schenken willst, Herr. Und wir wollen dich bitten jetzt für die Wortbetrachtung in der Andacht, aber auch nachher für alles, was wir hören und lesen werden über den Psalm 130, dass du bei uns bist, dass du uns deinen Geist schenkst, Herr, dass jeder, der gekommen ist, dass jeder, der zugeschaltet ist, etwas mitnehmen kann aus diesem Psalm, aus dieser Bibelstunde. Das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns deinen Segen schenkst. Und um diesen deinen Segen wollen wir bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Ein Wallfahrtslied. Kann das auch übersetzen, dieses Wort, was da im Hebräischen steht. Ein Lied des Hinaufziehens, aber die meisten Übersetzungen bleiben dabei. Das heißt ein Wallfahrtslied. Und so habe ich das auch ausgelegt. Ich möchte sprechen über das historische Wallfahrtslied, über das gegenwärtige Wallfahrtslied und über das zukünftige Wallfahrtslied. Der erste Punkt, das historische Wallfahrtslied. Dieser Psalm 130 und einige Psalme zuvor und einige Psalme nach dem Psalm 130 sind sogenannte Wallfahrtslieder. Das hieß also, bei der Wallfahrt, die die Israeliten gerufen waren, durch den Alpenbund jährlich zu tun, wurden diese Wallfahrtslieder gesungen. Und diese drei großen Feste, zu denen nach Jerusalem gewallfahrt wurde, war das Passafest, war das Wochenfest, war das Laubhüttenfest. Und zu diesen Festen zogen eben die Israeliten nach Jerusalem, kamen zum Tempel, brachten dort ihre Opfer dar und kamen eben zum historischen Jerusalem. Das Passafest hatte die Erinnerung daran, dass eben das Strafgericht Gottes an den Juden vorbeigegangen war, als sie in Ägypten gewesen sind, das Passahlamm geschlachtet hatten und das Blut an ihren Pfosten gewesen war und dann eben ausgezogen waren aus Ägypten. Das Wochenfest hat die Erinnerung eben an die Dankbarkeit für alles das, was der Herr getan hat. Das ist ja ein Erntefest, und das Laubhüttenfest nimmt auch nochmal diesen Auszug aus Ägypten in Betracht. Aber eben während die Israeliten dann zogen nach Jerusalem, das waren ja zum Teil lange Wege, manchmal 3, 4, 5 Tage, die Menschen unterwegs gewesen sind, je nachdem, wie körperlich fit sie gewesen sind, auch wie weit ihr Zuhause entfernt gewesen ist von Jerusalem, dann haben sie auf dieser Wallfahrt, auf diesem Weg, immer wieder sich auch gerade eben mit diesen Wallfahrtsliedern beschäftigt. Wir dürfen uns das so vorstellen, dass die vermutlich in Gruppen unterwegs gewesen sind und dann eben auch diese Lieder gesungen haben, quasi auch als Zurüstung, als Einstimmung auf das, was ihnen dann widerfahren ist bei dem Fest selber in Jerusalem, aber auch bei den Opfern, die sie dargebracht haben, halt, dass man da eben auch eben entsprechend vorbereitet gewesen sind. Und die Wallfahrtslieder haben sehr unterschiedlichen Charakter halt, und dieser Psalm 130, den wir heute betrachten werden, ist ein Bußpsalm. Und das ist ganz wichtig, dass wenn man zum Hause des Herrn ging, also jetzt diesen Sitz im Leben für dieses Wallfahrtslied, dass man sich eben auch Buß fertig machte. Dass wenn man nach Jerusalem zog, nicht nur sich festlich angezogen hatte, genug Geld dabei hatte, dass man dann die Herberge oder das Essen bezahlen konnte, sondern dass man eben, wenn man in den Tempel Gottes kam, dass man eben bußfertig gewesen ist. Das ist so der historische Kontext dieses Wallfahrtsliedes, dass es gesungen worden ist, halt eben bei diesem tatsächlichen Wallfahren nach Jerusalem. Das ist so das erste, dieses historische Wallfahrtslied. Über viele hunderte von Jahren ist es gesungen worden von Juden, als sie nach Jerusalem kamen. Als wir letztes Jahr in Israel gewesen sind, die mit waren, die erinnern sich vielleicht noch dran, als wir dann hochfuhren vom Roten Meer kommend nach Jerusalem, habe ich dann im Bus diese Wallfahrtspsalme auch vorgelesen. Also das sind ja so 15 Stück von 120 an bis 134 und da war das eben auch dabei, so vorbereitend, wenn man nach Jerusalem kommt, so ein bisschen das Nachempfinden für das, wie eben die Juden damals vor über 2000 Jahren auch ihre Lieder gesungen haben. Das ist das erste, ein Wallfahrtslied. Wir dürfen uns mit dieser Überschrift an das erinnern lassen, was historisch passiert ist in der Geschichte Israels. Das gegenwärtige Wallfahrtslied. Jetzt lesen wir die Bibel ja nicht primär aus historischem Interesse. Das tun wir auch. Die Bibel hat ganz vieles uns historisch zu erzählen und das ist auch spannend und interessant. Aber das ist, wie gesagt, nicht unser primäres Interesse, sondern wir lesen das Buch, die Bibel, natürlich als unser Glaubensbuch, als den Ort, wo wir Begegnung mit Gott haben, wo wir etwas draus nehmen, wo wir sagen, ja, da nehmen wir etwas draus. Und jetzt ist dieser Psalm überschrieben, ein Wallfahrtslied. Und dann möchte ich sprechen über das gegenwärtige Wallfahren, über das gegenwärtige Wallfahrtslied. Dass das eben ein Lied, ein Text ist, der mir etwas zu sagen hat, so wie den Juden damals vor über 2000 Jahren auf ihrem Weg nach Jerusalem, sie sich darin in der Buße letztlich dann erinnern durften daran, dass sie vor Gott nicht bestehen dürfen, erinnert mich als gläubiger Christ, wenn ich diesen Psalm 130 lese, ganz vieles an das, was Gott für mich getan hat. Und wenn ich dann vor Augen habe, wie die Juden entsprechend hochzogen nach Jerusalem, dann gehe ich so im Geiste auf meiner geistlichen Wallfahrt nach Jerusalem und dann darf ich auch denken an Passa. Aber natürlich nicht an das Passafest, wie es die Juden feiern, sondern an das, was das wirkliche Passa ist, nämlich das Geschehen am Kreuz. Und so wie die Juden damals dachten an das Blut, was in Ägypten über die Türen gestrichen war, darf ich denken als Christ eben an das Blut des Heilandes Jesus Christus, das für mich vergossen worden ist. Dieser Psalm ist ein Bußpsalm, das werden wir gleich sehen, es wird gehen um eben meine Schuld, meine Sünde, um deine Schuld, deine Sünde. Und da ist es so wichtig, dass wir an das denken, was in Jerusalem passiert ist, nämlich, dass dort das Blut Jesu für uns vergossen worden ist. Und es gibt kaum etwas Wichtigeres, an das wir tagtäglich denken dürfen, als an das Erlösungsgeschehen am Kreuz, dass Jesus, der lebendige Gott, für uns gestorben ist und dass er sein Blut für uns vergossen hat. Und das ist etwas, woran ich mich erinnere, wenn ich diesen Psalm 130 lese. Aber nicht nur der Bezug zum Passa sagt mir dann etwas als gläubiger Christ heute, eben auch das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, wo die Juden ja dann nochmal in der Laubhütte wohnen und dann in der Wüste so das Nachempfinden auch bis zum heutigen Tag, um zu sehen, wir sind befreit aus der Knechtschaft halt, wir haben eine andere Existenz, wir sind auf dem Weg in das gelobte Land. Das ist im Prinzip genau auch meine Situation als gläubiger Christ, dass ich mich daran erinnern kann einfach, auch ich bin auf einem Weg. Ich bin auch aus einer Knechtschaft befreit, der Knechtschaft, der Schuld und Sünde. Und ich bin auf dem Weg, auch in ein Jerusalem, in das himmlische Jerusalem. Aber ich bin noch, ich sag mal, in diesen Laubhütten, in diesen irdischen Dingen. Da sind wir ja sehr schnell dran als Menschen, dass wir uns gefangen nehmen lassen von all dem, was hier irdisch ist. Und an so einem Tag wie heute, wo ein neuer Präsident gewählt wird, wo so viele Dinge politisch passiert sind, einfach, dass wir uns gefangen nehmen lassen von dem, was irdisch ist. Aber es ist alles nur letztlich eine Laubhütte. Also nicht nur die Häuser, in denen wir wohnen, die Autos, die wir fahren, auch der Präsident, der in den Vereinigten Staaten gewählt wird. In wenigen, wenigen Jahren ist das alles nur noch Geschichte halt. Und wichtig ist, dass wir befreit sind aus einer Knechtschaft in dieser Welt, nämlich aus der Knechtschaft der Schuld und Sünde, und dass wir auf dem Weg sind ins himmlische Jerusalem. Und auch das dritte Momentum, das für mich wichtig ist beim Wochenfest, was ein Erntefest gewesen ist, die Dankbarkeit, dass man sich das auch noch einmal klar macht beim Wallfahren, wenn ich so geistlich wallfahre, das heißt, wenn ich nachdenke über meine Beziehung zum lebendigen Gott und wenn ich dann diesen Psalm lese, mich daran erinnern darf, einfach was unser Herr und Gott für uns getan hat. Neben all den Schöpfungsgaben, mit denen er uns überreich beschenkt hat, mich und euch, einfach daran denken, was er an Erlösungshandeln für uns getan hat und auch zukünftig tun wird, dass er immer wieder sein Blut für uns gibt halt. Also insofern wird dieses Lied, dieser Psalm 130 für mich auch zu etwas ganz Aktuellem. Also ich lese es nicht nur eben mit diesem historischen Kontext halt zu wissen, was dort in Israel passiert ist, sondern ich übertrage es auf meine eigene Situation und dann wird es für mich zu einem gegenwärtigen Wallfahrtslied, ohne dass ich den Raum, in dem ich bin, verlassen muss, ohne dass ich tatsächlich jetzt zu Fuß irgendwelche Strecken hinter mich bringe, aber dass ich so eine geistliche Wallfahrt mache, indem ich mich an das erinnern lassen darf einfach und wo dieser Psalm mich mit seinen 8 Versen dran erinnert. Und dann ist da ein drittes Momentum, warum es für mich so ein wichtiges Wallfahrtslied ist, warum diese Überschrift so eine besondere Bedeutung hat. Da ist das zukünftige Wallfahrtslied. Die Juden der damaligen Zeit zogen nach Jerusalem und während sie hochzogen, da haben sie eben dieses Lied gesungen, aber sie waren noch nicht da. Und das ist eben dieser Zukunftsaspekt dieses Wallfahrtsliedes. Das Lied, das ich hier mit den Juden singe, das ich heute auch aus knapp 3000 Jahren Distanz genauso singe wie sie damals, ist eben das Lied, was ich singe auf meinem Weg, auf unserem Weg, wenn wir Christen sind, ins himmlische Jerusalem. Wir sind auch auf einer Wallfahrt und auch jetzt wieder geistlich gesprochen tatsächlich auf einem Weg, aber ein ganz anderer Weg als dieser steinige Weg damals vom Mittelmeer oder aus der Senke von Jericho hinauf nach Jericho, sondern wir sind weg aus dieser Welt, hoch ins himmlische Jerusalem. Und dieser Weg ist nur dann geöffnet, wenn wir in die Buße gehen. Wir haben sonst keine Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten. Wir werden keinen Eingang finden in das himmlische Jerusalem, in die Ewigkeit, ins Paradies, wenn wir nicht dieses bußfertige Herz haben, genauso wie es eben der Psalmist, den wir nicht kennen, hier im Psalm 130 beschrieben hat. Er tut Buße in all der Tiefe, in der er drin ist. Und das ist ihm wichtig auf dem Weg nach Jerusalem, wo er die Begegnung mit Gott hier auf Erden dann erfährt. Aber genauso ist es eben für mich als Christ, dass wenn ich dieses Lied, wenn ich diesen Psalm 130 mitsinge, und ich jetzt in diesem Psalm, sondern insgesamt so ein bußfertiges Herz habe, wie hier beschrieben, dass ich wissen darf, dass ich dann eben ins himmlische Jerusalem komme. Dass so diese drei Assoziationen, die bei mir so aufgeschlagen sind, bei dieser Überschrift ein Wallfahrtslied, es ist ein historisches Wallfahrtslied, es ist ein gegenwärtiges Wallfahrtslied für mich und es ist ein zukünftiges Wallfahrtslied bei meiner Wallfahrt ins himmlische Jerusalem. Amen. Morgenstille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir auf dem Weg sein dürfen, auf dem Weg eben ins himmlische Jerusalem, wenn wir dir gehören. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir gerufen sind, einfach an das zu denken, was du für uns getan hast in deinem Erlösungswerk auf Golgatha, indem dass du das Blut für uns vergossen hast, Herr. Lobpreis und Ehre dir dafür. Wir wollen dich jetzt bitten für die weitere Wortbetrachtung, für den weiteren Verlauf dieser Bibelstunde, um deinen Segen, deine Behütung, deine Bewahrung, Herr. Amen. Ja, es ist eine kleine Einheit, die ich hier konzipiert habe. Übrigens dann nochmal Hinweis für die Geschwister aus dem Internet. Wer gerne diese Zettel haben möchte, diese Bibelstundenskripte, der darf sich gerne an unser Gemeindebüro wenden. Frau Gessler wird ihm dann die Zettel einen Tag vorher zuschicken. Man kann sie auch natürlich postalisch zuschicken lassen. Die kommen normalerweise immer einen Tag später dann an. Also Mittwoch sind die normalerweise immer da. Ja, ich habe die Einheit konzipiert. Es sind nur 4 Abende. Heute, wie gesagt, der erste Abend, Buße in den Psalmen. Wir werden nächste Woche uns beschäftigen mit Buße in Ninive. Also wir haben 2 alttestamentliche Themen halt. Da geht es dann darum, über das, was Jona erlebt, wie da eine ganze Stadt Buße tut, aber auch wie er selber Buße findet. Das ist also ein ganz spannendes Buch, diese 4 Kapitel dort, was in Ninive passiert. und werden dann am dritten Abend, das ist der Mittwoch nach dem Buß- und Bettag, wir werden also innerhalb dieser Bibelstundeneinheit auch den Buß- und Bettag selber haben halt, und werden dann am Mittwoch nach dem Buß- und Bettag sprechen über das Wirken Jesu, dass das eben auch ganz, ganz viel mit Buße zu tun hat, und werden dann einen vierten Text haben, dann sind wir schon im Advent in der Bußzeit selber drin, was Buße zu Beginn der Gemeinde Jesu für eine Bedeutung hat. Also das sind die so vier von mir vorgesehenen Abende dazu. Und ich hoffe, dass das uns alle ein Stück weit stärkt, neu in der Buße. Ja, Buße in den Psalmen. Ich sage jetzt zu Beginn noch mal ein bisschen was zu den Psalmen. Ich hatte mir erst überlegt, die ganzen 7 Bußpsalmen durchzunehmen. Dann hätte man eine längere Einheit auch gehabt. Aber ich habe dann darauf verzichtet, weil ich noch was anderes habe fürs neue Jahr, aber das ist eine andere Frage. Aber ich möchte insgesamt einsteigen, ein bisschen was zu den Psalmen sagen, wenn wir heute nochmal einen Psalm betrachten. Die Psalme sind Loblieder. Das wird deutlich an diesem der hebräischen Überschrift Tehillim, das heißt so viel wie Loblied halt. Und das, was in der Septuaginta übersetzt wird, das Wort Psalein, das heißt so viel zur Laute singen oder zupfen halt. Ne? Und daraus ist abgeleitet worden, dass eben diese Psalme, und das ist gängige Theologie, gängige Lehrmeinung halt, Vortragsstücke, Liedstücke gewesen sind, die zu unterschiedlichen Anlässen halt gesungen worden sind. Wir haben das gerade schon gehört. Ich will dann gleich nochmal weiter darauf eingehen, auf die Wallfahrtspsalme halt zu sagen. Es hat sehr unterschiedliche Situationen gegeben, wo diese Lieder gesungen worden sind halt. Also es gab zum Beispiel die sogenannten Königspsalme, die Psalme 92 bis 100. Die haben ihren Sitz im Leben gehabt, vermutlich, aber das ist relativ evident aus dem, was da beschrieben ist, wenn eben ein neuer König intronisiert wurde. Ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her oder 2 Jahre, als der King Charles da seinen Thron bestiegen hatte. Da gab es ja auch ein ganz starkes Formular, also eine Liturgie der anglikanischen Kirche. Und so dürfen wir uns das auch vorstellen im alten Israel, dass es eine ähnliche Liturgie eben mit bestimmten Liedern gegeben sind. Und da gab es die Königspsalme halt. Ne? Es gibt Psalme, die sind bestimmten Personen zugeschrieben. Ganz viele Psalme sind dem David zugeschrieben. Da wissen wir nie genau, ist es jetzt David selber, der es geschrieben hat, weil die Überschrift, wenn da steht, für David, könnte auch heißen von David, also beides ist möglich vom hebräischen Lederwit halt. Es gibt die sogenannten Asaph-Psalme, die Korach-Psalme und wir haben eben auch diese Wallfahrtslieder und wir beschäftigen uns ja heute mit einem dieser Wallfahrtspsalme. Das sind immerhin 15 Psalme in der Bibel, die diese Überschrift tragen, die sind auch eng zusammengestellt im Buch der Psalme in den Kapiteln 120 bis 134. Das Buch der Psalme ist ja das umfangreichste Buch der Bibel als Ganzes. Es ist nicht nur das längste, es hat auch die meisten Kapitel. Also es ist nicht inhaltlich das längste, es ist auch die meisten Kapitel. Also insgesamt 150, es enthält auch den längsten, das längste Kapitel, den Psalm 119 halt. Und es ist ein Buch, das unfassbar stark die Gemeinde Jesu geprägt hat. Also das wird auch schon dadurch deutlich, weil kein anderes Buch im Neuen Testament so häufig zitiert wird, wie eben das Buch der Psalmen. Es sind insgesamt 104 direkte Bezüge, die wir im Neuen Testament haben, wo eben Psalmstellen zitiert werden. Also wenn man davon ausgeht, man sagt jetzt, die 39 Bücher des Alten Testamentes nimmt mit ihrer Theologie, dann ist die Theologie der Psalmen sehr, sehr stark vertreten. Aber nicht nur, dass wir es in den Schriften drin haben, also in der Bibel selber, ganz, ganz starke und enge Bezüge. Und es gibt ja einige Bücher im Alten Testament, die werden im Neuen gar nicht zitiert halt. Es ist auch so, dass in der frühesten Christenheit, aber auch späterhin bis heute, über kein Buch so viel gepredigt wird und so viel gelesen wird, wie eben von den Psalmen. Also auch heute noch, wenn man schaut, welches Buch von den 66 Büchern der Bibel als Ganzes am häufigsten gelesen wird, dann sind es die Psalmen. Das hat natürlich damit zu tun, dass in den normalen Liturgien immer schon wieder eine Psalmlesung einmal mindestens vorgesehen ist halt. Also das ist ganz, ganz intensiv die Bedeutung der Psalmen halt. Die Psalmen sind dadurch sowas Besonderes, das ist so die gängige These, weil eben das unmittelbar Menschliche in der Beziehung vor Gott so wunderbar thematisiert wird. Das ist so
tief im Leben verankert, wo man sagt, jawohl, das ist meine Situation. Also wenn gerade so, es gibt ja Klagepsalmen, wo Leute als eigene Gattung, wo Leute Dinge nicht verstehen aufgrund des Unglückes, was ihnen passiert, dann ist das so eine grundanthropologische Erfahrung, die war vor 3000 Jahren nicht anders wie heute und Leute können sich sehr, sehr gut mitnehmen lassen. Die Bilder der Psalmen sind so eingängig, die sind so tief, die sind so einfach, aber dann auch so weitreichend und weittragend, halt, dass sie halt Leute aller Generationen und aller Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder angesprochen haben. Halt. Also das Psalmbuch ist ein ganz entscheidendes Buch und wenn man Leute fragt, ja, was ist denn so ein Lieblingstext der Bibel, dann ist es ganz, ganz häufig, dass die Leute mit einem Psalm kommen oder mit einem Psalmwort. Da könnt ihr euch selber auch prüfen zu sagen, halt, also bei den Psalmen, da werdet ihr sicherlich mehrere benennen können, die euch ganz nah sind, aber wenn ich fragen würde, was ist denn so das Lieblingstext im Jeremia-Buch oder bei Hesekiel, die sind zusammen auch beide fast 100 Kapitel stark, also da ist vermutlich dann eher so, ich will nicht sagen eine Nulllinie, aber da ist nicht so eine Präsenz da, obwohl es natürlich auch biblische Texte sind. Die Psalmen haben also eine ganz starke Verankerung auch im christlichen Leben. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, dass das zwar alles Bibel ist halt, aber ist etwas ganz Wichtiges. Und diese Wallfahrtslieder haben auch eine ganz besondere Tiefe, nicht nur der Psalm 130, auch der Psalm 121, diesen wunderbaren Zuspruch halt, dieses alles sind also ganz starke, wunderbare Texte, die wir dort haben dürfen. Die Wallfahrtspsalme, die habe ich gerade gesagt, halt, das ist eine eigene Zusammenstellung innerhalb der Bibel, halt, der Psalmen. Halt. Es gibt ja 5 Bücher, die Psalmen sind selber in 5 Bücher aufgeteilt, genauso als das Buch der Psalmen, so wie die 5 Bücher Mose, wie die Tora auch aufgeteilt ist. Halt. Es gibt aber dann nochmal gattungsmäßig Zuschreibungen. Und da spielt der Psalm 130 eine Rolle. Also er ist sowohl ein Wallfahrtspsalm, aber er ist auch ein Bußpsalm. Und jetzt sind wir von dem Allgemeinen, was ich jetzt bis hin zu Psalmen jetzt gesagt habe, sind wir jetzt tatsächlich bei dem Speziellen, bei dem Thema auch dieser Einheit. Den Psalm habe ich nicht primär rausgesucht, weil er ein Wallfahrtslied war, ein Wallfahrtspsalm. Damit bin ich so ein bisschen eingestiegen, sondern ich habe ihn rausgesucht, weil er eben ein Bußpsalm ist. Und die Bußpsalme sind verteilt über das gesamte Buch der Psalme. Das ist ganz interessant, das ist so eine innere Klammer, kann man sagen. Also vom Beginn vom ersten Buch der Psalmen bis hin zum 5. Buch der Psalmen finden wir immer wieder Bußpsalme. Also die Bußpsalme sind Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130 und Psalm 143. Und das ist so ein roter Faden, neben all den anderen Dingen, die dort thematisiert werden, die Danklieder, die Klagelieder, die Lobpreise halt, dass diese Erinnerung an die Buße sich einfach durchgängig zieht. Auch in anderen Psalmen findet man Aufruf zur Buße, aber diese 7 Bußpsalme, die sind also klassisch so dann auch zusammengestellt worden, auch schon in der Theologie, so spätestens ab Augustin, ab dem 5. nachchristlichen Jahrhundert, dass das so benannt wurde. Das ist so was ganz, ganz Intensives, wo so eine eigene 7-Zahl rausgetreten ist, wo die eine besondere Beachtung auch in dieser Zusammenstellung gefunden haben. 5 von diesen 7 Bußpsalmen sind von David geschrieben, der nun ein ganz gewaltiger König war, der selber viele Psalme geschrieben hat, aber der, obwohl er nun ein ganz wunderbarer Mann nach dem Herzen Gottes gewesen ist, aber auch immer wieder in tiefe Schuld und Sünde gefallen hat und sein Leben ist da, und das machen diese Psalme deutlich, geprägt auch davon, dass er immer wieder in die Buße musste. Und das ist genau die Erklärung, auch warum er ein von Gott geliebter Mann ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes, eben deshalb, weil er Buße getan hat. Also nicht, wie kann denn Gott so jemanden lieben, wenn der so ein Sünder war und so auf Buße tun musste, sondern das ist eben kein konzessives Verhältnis, sondern das ist ein kausales Verhältnis, weil David so intensiv Buße tut, deshalb ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes und nicht trotz seiner Sünden, trotz seiner Schuld, sondern das ist kausal. Und das wird deutlich, dass bei all der Größe von diesem David auch klar gesagt wird, der ist ein Sünder und er muss immer wieder in die Buße und damit ist er dann Vorbild geben auch für uns. Der Psalm 130 allerdings ist nicht dem David zugeschrieben, da wissen wir nicht, wer ihn geschrieben hat. Es ist ganz interessant, dass wir in der Bibel immer wieder diese siebener Zusammenstellungen finden, halt bei wichtigen Worten. Ich sage ja, wir wollen keine Zahlenmystik betreiben, aber es gibt halt gewisse Zahlen, die schon zuordnungsbar sind, halt so wie die Zahl 6 oder 666 die Zahl des Widersachers ist, gibt es auch göttliche Zahlen, also die 3 oder die 7 oder die 8, das sind unstrittig, also vor dem Hintergrund all der biblischen Aussagen, Dinge, die dem göttlichen Bereich zugeordnet sind und vor allen Dingen eben die 7, das wissen Sie, in 7 Tagen ist die Erde gemacht, der Herr heiligte den 7. Tag halt, all diese Bedeutung, aber wir finden eben auch so Wortzusammenstellung, ich will das wie gesagt jetzt nicht überinterpretieren, aber man darf da schon mal einen Blick drauf werfen, also wenn Jesus im Johannesevangelium 7 Ich-Bin-Worte spricht, das sind ja die Worte, auch wenn wir bei uns hier die Treppe hochgehen in den Turm, die ich da an die Wand habe malen lassen, halt die 7 Ich-Bin-Worte. Es gibt 7 Seligpreisungen in der Offenbarung halt, die der Heiland spricht. Wir haben, wenn wir die Evangelien übergreifend schauen, 7 Worte, die unser Herr Jesus Christus am Kreuz spricht. Und wir haben eben 7 Bußpsalme, also Wortzusammenstellungen, die jeweils immer 7 sind, halt, die in besonderer Weise halt theologische Bedeutung haben. Wenn wir mal die Überschriften uns angucken, ich habe die nur kurz notiert hier, und zwar die Überschriften, wie sie in der Lutherbibel gegeben sind, dann haben wir so ein bisschen eine Idee, was darin thematisiert ist. Also ich mache euch Mut, einfach mal auch diese Bußpsalmen zu lesen, zu gucken, wenn man sagt, Mensch, ich suche mal noch irgendwas, was ich die Woche noch lesen kann. Nehmt einfach die 7 Bußpsalmen, lest sie einfach mal, lasst euch da einfach mitnehmen. In der Lutherbibel, nochmal, die Überschriften sind nicht Bestandteil des Originaltextes halt. Die Texte des Alten wie Neuen Testamentes haben diese Überschriften nicht. Auch die Kapiteleinteilung, gerade im Neuen Testament, und die Verseinteilung sind erst später gekommen. Die haben wir nicht im Urtext halt. Aber diese Einteilungen machen Sinn, aber es werden zum Teil auch anders gesetzt. Auch die Überschriften, also die Überschriften, die ich jetzt hier mitgebracht habe, die sind eben in der Luther 84, die kann man auch anders setzen, aber man hat zumindest schon mal eine Idee, worum es geht. Im Psalm 6 ist es geschrieben, ein Bußgebet in Anfechtung halt, dieser Psalm 6 eben, das ist ja auch eine Frage zu sagen, der Psalmist ist ja ganz stark eben angefochten halt, und auch das etwas, was wir ja erleben, dass wenn wir angefochten sind, angegriffen sind, dass wir eher in die Buße gehen, zu Gott uns wenden, als wenn es uns sehr, sehr gut geht. Psalm 32 ist überschrieben vom Segen der Sündenvergebung, dass das, wenn wir eben tatsächlich Buße tun, dass das jetzt kein krummes und furchtbares ist, sondern, so wie auch der Römerbrief schreibt, ist ein fröhliches Unterfangen halt. Der 38., der dritte Bußpsalm, ist überschrieben in schwerer Heimsuchung. Psalm 51, der Psalm, den David schreibt, da als ihn Gott überführt, der Sünde halt, als er ihn konfrontiert mit der Schandtat, die er getan hat, gegenüber dem Mann der Bathsheba halt, der ist überschrieben, Gott sei mir Sünder gnädig. Psalm 102, Gebet um Wiederherstellung Zions halt, wissend, dass eben der Niedergang Jerusalems halt, die Zerstörung des Tempels mit der Schuld Israels zu tun hat. Psalm 130 ist überschrieben aus tiefer Not, damit geht auch dieser Psalm los, und der Psalm 143, Bitte um Verschonung und um Leitung. Das eben die 7 Bußpsalme, die wir im Buch der Psalme im Alten Testament finden. Ja, und jetzt möchte ich uns gerne diesen Psalm 130 vorlesen. Ich habe ihn uns in 3 Übersetzungen mitgebracht. Ich habe einmal abgedruckt die Luther 84, möchte aber dann auch nochmal Menge und Züricher lesen. Ist ja nicht so ein ganz langer Psalm, dass wir uns daran richtig vertiefen können. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn. Meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das ist der Psalm 130, nach der Luther-Übersetzung. Ich habe jetzt die Menge-Übersetzung. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden behalten willst, o Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn. Meine Seele harrt und ich harre auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als der Wächter auf den Morgen, mehr als Wächter auf den Morgen, harre Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und Erlösung bei ihm in Fülle. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich habe uns auch noch die Züricher Übersetzung mitgebracht. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren vernehmen den Ruf meines Flehens. Wenn du Sünden anrechnest, Herr, Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, ich harre auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich habe uns diese drei Übersetzungen mitgebracht. Ich hätte auch noch Schlachter und Elberfelder mitbringen können. Das sind so diese fünf gängigen, die ich so benutze halt. Wenn man eben nicht des Urtextes mächtig ist halt, und ich komme auch nicht immer dazu, den zu übersetzen, dann empfehle ich auch mal unterschiedliche Bibelübersetzungen zu lesen, einfach auch sich in so einen Text rein zu vertiefen, dass man sagt, ich habe eben nicht nur den einen Text, sondern eben auch in dieser unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeit einfach mal zu gucken, was mir dann der Text auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln sagt. Und das eben Psalm 130 in diesen drei Übersetzungen. Bevor ich jetzt zur Auslegung komme des Psalm 130, möchte ich noch etwas sagen zu der besonderen Beziehung, die Martin Luther zu dem Psalm 130 hatte. Das ist auch sehr bemerkenswert halt. Das ist also ein Psalm, der ihn sehr stark begleitet hat. Die erste gedruckte Schrift von Luther, also noch bevor er tatsächlich als der große Reformator dann sehr, sehr vieles veröffentlicht hat. Das ist ja von niemandem über Jahrhunderte so viel in Deutschland überliefert gewesen wie von Luther, was er dann an Briefen und was er dann an Predigten und was er dann auch an Büchern geschrieben hat, auch an Liedern gedichtet. Also das ist eine Unmenge. Aber losgegangen ist das Erste, zumindest losgegangen im Sinne, dass das Erste, was er dann veröffentlicht hat, was auch gedruckt worden ist, war eine Übersetzung und eine Auslegung dieser Bußpsalmen. Das ist auch nochmal wichtig, auch für die Bedeutung, die diese Bußpsalme dann auch für die Geschichte der Reformation hatten und auch für uns im Protestantismus. Wir sind ja sehr stark auch auf die Buße ausgerichtet. Für Luther war das ja auch anfänglich eine Frage, wie viele Sakramente hat denn die Kirche? Die katholische Kirche hat ja, oder kennt 7 Sakramente. Und Luther sagt, klar, wir können nur das als Sakrament haben, was Gott letztlich befohlen hat zu wiederholen und was er mit einem Zeichen versehen hat und kommt dann eben zur Taufe und zum Abendmahl. Aber bei der Buße, da tut er sich sehr, sehr schwer, da wird lange überlegt, soll das ein Sakrament sein oder nicht. All die anderen Dinge, die die katholische Kirche hat, also die letzte Ölung, also die Begleitung der Sterbenden, halt die Firmung, die Priesterweihe, die Eheschließung, das sind Dinge, die wir natürlich auch haben im protestantischen Bereich, aber sie sind eben kein Sakrament. Und die Buße ist auch kein Sakrament, weil das auch schon eben vorher gewesen ist, hat Jesus nicht eingesetzt halt. Aber da tut er sich sehr schwer, denn die Buße ist ihm sehr wichtig. Er ist der schwarze Augustiner-Eremit gewesen von seiner Provenienz, von seiner Herkunft und da spielte die Bußzucht eine extreme Rolle. Also das ist so, ich sag mal so wie Schusstraining bei Barcelona, ganz oben ist die Behandlung mit dem Ball halt bei diesem Superverein, so war das bei den schwarzen Augustiner-Eremiten ganz wichtig, die Buße, das ist nicht bei allen Mönchsorden so gewesen, es gab Orden, die hatten eher die Armenversorgung oder bei den Dominikanern ging es eher so um die Intellektualität, Studium der Schrift halt, aber hier ist es so gewesen, dass die Buße auch von seiner Herkunft, das was ihn geprägt hat, sehr stark war und das geht auch hinein in den Protestantismus, wir kommen ja von der Reformation her, letzten Donnerstag hatten wir ein Reformationsfest, da darf man sich auch einmal dran erinnern lassen. Und da spielte eben auch, eben in dem ersten Verschriftlichten halt, noch bevor das war, das eine Rolle. Und als dann Leute es wahrgenommen haben, sich informiert haben über diesen Luther, dann war das eben auch stehend die Buße. Und wenn wir wissen halt auch bei den 95 Thesen, ja, was ist die erste These halt? Nicht das ganze Leben soll eine Buße sein. Es geht ja nur in den ersten Thesen, nur um Buße, 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 Buße. Das ist das Thema der 95 Thesen, die Buße. Nicht den Ablasshandel, sondern die Menschen müssen Buße tun. Das war also ganz wichtiges Thema, deshalb auch keine Überraschung, dass Luther eben das als allererste Schrift letztlich hatte, was ihn mitgeprägt hat. Er ist einmal gefragt worden, er hat ja dann immer da so bei sich in dem Kloster, wo er dann später lebt, auch mit seiner Frau, große Tischgelage gehabt, also viele Gäste auch gehabt und da gab es großen theologischen Austausch, der auch dann eben zum Teil mitgeschrieben worden ist, halt dokumentiert ist. Und da ist er irgendwann gefragt worden von einem der Studenten halt nicht, welches denn die besten Psalme seien. Das ist eine gute Frage. Heute fragt man danach so nach dem Motto, was ist denn das beste Auto halt nicht oder was ist so die beste Heizungsmethode für mein neues Haus, was ich mir bauen will. Und die haben gefragt, was ist denn der beste Psalm. Das ist eine tolle Sache. Also ich würde sagen, alle 150 Psalmen sind super. Da kann man gar keinen rausnehmen. Aber Luther ist dann tatsächlich dahin gekommen. Er hat ja so immer so auch so eine Bewertung der Psalmen halt oder der gesamten Schrift auch gehabt. Also so Matthäus-Evangelium. Römerbrief oder Johannesevangelium, Römerbrief ist ihm ganz wichtig, Jakobusbrief hat er nicht so viel von gehalten, das finde ich sehr gefährlich, wenn sich Menschen anmaßen, was gut und schlecht ist, aber sei es drum, als er gefragt wird, was denn nun die besten Psalmen seien, da hat er eben gesagt, Psalm 32, 51, 130 und 143, das sind jetzt nicht alle sieben Bußpsalmen, aber es sind fünf davon und er sagt es deshalb, weil in diesen Psalmen die paulinische Rechtfertigungslehre in besonderer Weise an den Tag tritt. Deshalb sind die ihm nicht so wichtig. Also er sagt jetzt nicht Psalm 23, Psalm 121, oh, da ist ja von dem helfenden, bewahrenden Gott die Rede, der mich trägt und der mir Schutz gibt. Nein, für ihn ist das so wichtig, wie bekomme ich Gerechtigkeit vor Gott, wie erlange ich, armer Sünder, tatsächlich mein Heil und das sei eben in diesem Psalm in wunderbarer Weise niedergelegt. Da hat er auch recht, das ist kein Thema, das werden wir nachher auch sehen. Ich werde gleich so drei unterschiedliche Auslegungsdinge anbieten und einer ist eben dieser ganz klar, der Rechtfertigung des Menschen geschuldeten Auslegungsweges halt. Auch als er in ganz, ganz großer, schwerer Not gewesen ist, also auf der Feste Coburg, da geht es ja darum, dass die Confessio Augustana verfasst wird, also die Sache der Protestanten steht wirklich auf der Kippe halt. Ne? Ist also eine sehr, sehr schwierige Situation, er ist persönlich auch sehr, sehr angegriffen halt. Da geht er hin und sagt in dieser Situation, wir müssen jetzt dem Teufel und allen Anfechtungen trotzen halt und dann gehen sie hin und singen diesen Psalm 130 vierstimmig. Also es überliefert als ein besonderes Momentum, wo er durch eben diese geistliche Stärkung im Wort mit seinen Leuten, die bei ihm gewesen sind, seinen Mitbrüdern halt, eine besondere Auferbauung erfahren hat. Dieses Lied, diesen Psalm, hat er selber auch verdichtet. Das ist etwas ganz Tolles halt. Er hat also dieses Lied geschrieben, aus tiefer Not schreibe ich zu dir. Ist auch bei uns im Gesangbuch ist auch so stark, dass selbst die Katholiken das aufgenommen haben im Gotteslob. Also das ist auch immer was Besonderes. Also wenn ein Lied große geistliche Qualität hat, dann ist es so, dass dann, ich sage jetzt mal, die andere Konfession das auch in ihr Gesangbuch aufnimmt. Also wenn wir im evangelischen Gesangbuch katholische Lieder finden, dann wissen wir, die sind, also Großer Gott, wir loben zum Beispiel, ist ein katholisches Lied ursprünglich halt. Aber das ist so stark, dass dann weiß man, okay, das ist spitze. Und wenn die Katholiken dann eben auch ein Lutherlied aufnehmen, dann hat das auch eine Bedeutung. Und eben, wie gesagt, dieses Lied hat Aufnahme auch im Gesangbuch gefunden. Also er hat das verdichtet und zwar sehr, sehr nah am Text. Ich bin ja großer Fan der Psalmen, ich mache ja immer wieder Mut, wir müssen ja mal mehr singen, die Psalmen halt hier bei uns im Gottesdienst, und vielleicht schaffe ich das ja noch in den letzten mir 10 verbleibenden Jahren, wo ich noch Dienst habe als Pfarrer offiziell, dass ich das irgendwann die Gemeinde noch zu kriegen kann, dass wir auch Psalmen singen. Aber dieses Lied ist nahe dran eben, dass es hier eine Psalmvertonung ist. Dieses Psalm 130 ist in früheren Jahren, so nach der, so im 16., 17. Jahrhundert, häufig als Beerdigungslied gesungen worden. Also wenn wir bei uns häufig jetzt singen halt, so nimm denn meine Hände, das ist ja heute so das klassische Beerdigungslied, das ist so momentan, so ist diese Vertonung des Psalmes 130 eben etwas gewesen, was über viele Jahrhunderte, gerade im lutherischen Bereich, das klassische Beerdigungslied gewesen ist. Ich habe uns auch dieses Lied abgedruckt, ich lese es uns einfach auch mal vor. Er hat es wunderbar gereimt, auch das ist ja im Prinzip eine Art Auslegung des Psalms 130. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitt es öffne. Denn du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann, Herr, vor dir bleiben? Bei dir gilt nichts, denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Vor die niemand sich rühmen kann, das muss dich fürchten jedermann, um deiner Gnade leben. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Auf ihn mein Herz soll lassen sich, und seiner Güte trauen. Die mir zusagt sein wertes Wort, das ist mein Trost und treuer Hort, des will ich allzeit harren. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen. So tut Israel rechter Art, der aus dem Geist geboren ward, und seines Gottes harre. O, bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen. Also wenn Sie das nur so ein bisschen einfach jetzt gegenüberstellen, wenn ihr das tut, dann werdet ihr genau sehen, das ist nichts anderes als die Vertonung und die textliche Umsetzung halt des Psalmes 130. Also ein ganz fantastisches Lied, was er hier runtergebrochen hat und nochmal einen ganz wichtigen Akzent darauf gesetzt hat, eben auf die Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben, und dass nur der, der eben an Jesus, auf ihn glaubt halt, erlöst wird. Das, wie gesagt, so die Beziehung, dieser Psalm 130 zu Luther hatte, ganz, ganz wichtiges Kapitel in seinem Leben halt, aber damit auch prägend für die Reformationsgeschichte und auch hin für das, was eben Protestantismus ausmacht. Ich möchte jetzt diesen Psalm auslegen und möchte so 3 Auslegungsvarianten benennen. Also so ein bisschen, wenn ich eine Predigt konzipieren würde, wie würde ich es denn angehen? Ich habe auch schon so über diesen Psalm gepredigt halt, und ich habe 3 Dinge mitgebracht. Das erste ist genau das, was Luther auch in diesem Lied niederlegt, halt zu sagen, dass ich quasi predigen würde über die Botschaft der Rechtfertigung. Ich sage, jawohl, das ist tatsächlich ein paulinischer Psalm. Das ist tatsächlich ein Psalm, der die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade deutlich macht. Und ich hätte dann 4 Punkte, die ich benennen würde, dass ich den Menschen sagen würde: erstens, du steckst in tiefer Not. Zweitens, du kannst vor Gott nicht bestehen. Drittens, du kannst dir die Vergebung nicht selber zusprechen. Und drittens, du bekommst von Gott Vergebung geschenkt, wenn du auf Jesus hoffst. Das ist die Zusammenfassung dieses Psalms. Ich möchte kurz zu allen 4 Punkten etwas sagen. Du steckst in tiefer Not, so heißt es hier im Vers 1, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und das ist eben die Tiefe der Sündhaftigkeit, die Tiefe des Verlorenseins, wenn wir uns gewahr werden halt, ich habe Schuld und Sünde, und zwar so tief, so viel, ich kann es nicht reißen, und das Verdammungsurteil, Gott steht über meinem Leben. Und das ist die tiefe Not, die deutlich wird: ich habe tiefe Not. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass der Mensch das hat, dass er das erlebt, dass er dieses erfährt. Und das ist ein großes Problem unserer Theologie, dass dieses eigentliche allen Menschen zugleich sein, da einfach kaum mehr im Bewusstsein ist. Ja, dass man das gar nicht mehr haben will, dass man gar nicht mehr sagt, ich habe diese tiefe Schuld, diese tiefe Not. Und wenn ich das aber nicht bewusst habe, ist mir gar nicht klar, warum ich das Blut vom Heiland brauche, warum Golgatha hat geschehen müssen. Ich erkläre das ja immer wieder, dass ich das für einen großen Fehler halte, dass 1995, ist das war schon 30 Jahre her, der Buß- und Bettag als Feiertag abgeschafft wurde. Es ist in früheren Jahrhunderten so gewesen, da gab es nicht nur einen Buß- und Bettag, sondern alle Vierteljahr gab es einen Buß- und Bettag als gesetzlichen Feiertag. Damals war natürlich Deutschland viel stärker zergliedert. Es gab sogar Länder, in denen das noch häufiger war als nur viermal. Aber das war die Regel, dass in jedem Vierteljahr entsprechend Buß- und Bettage war. Irgendwann hat man es runter reduziert auf einen. Und als dann irgendwann überlegt wurde, wir müssen zur Finanzierung der Pflegeversicherung einen Feiertag aufgeben, da hätte man ja auch den Pfingstmontag nehmen können oder mal mindestens den zweiten Weihnachtsfeiertag. Das war aber dann so eine heilige Kuh, die wollte man nicht schlachten. Dann doch lieber den Buß- und Bettag. Das ist ja auch so ein unangenehmer Feiertag, man wird an die Schuld und Sünde erinnert. Das ist ein großer Fehler halt, ein großer, großer Fehler, dass wir das nicht mehr machen. Denn wir stecken in tiefer Not und da müssen wir immer wieder auch ein Stück weit Bewusstseinsschärfung haben, dass das für uns so ist. Wir sind nur Sünder und ermangeln der Gnade vor Gott. Und wir können, das wäre das Zweite, oder das ist das Zweite, wenn ich es über die Rechtfertigung auslege, wir können vor Gott nicht bestehen. Das sagt genau auch der Vers 3 hier. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Also wenn der Herr unsere Sünden anrechnet, die wir heute gemacht haben, in actu oder nur in Gedanken, können wir nicht bestehen. Denn wer nur eine einzige Sünde getan hat, der verstößt gegen das ganze Gesetz. Und damit sind wir verloren. Wir können nichts machen. Wir haben keine Möglichkeit. Wir können vor Gott nicht bestehen. Ich bringe das so im Bild, wenn ich es den Konfirmanden erkläre, halt, wir müssen das so sehen, wir sind irgendwo in der Firma angestellt und in dieser Firma haben wir Folgendes gemacht. Halt. Wir haben Mitarbeiter gemobbt, wir haben unseren Vorgesetzten zusammengeschlagen, wir haben unseren Chef mit seiner Ehefrau betragen, wir haben Geld unterschlagen, wir haben so alles gemacht, was möglich gewesen ist. Halt. Und jetzt werde ich ins Büro des Chefs gerufen und alles, was ich gemacht habe, ist dem offenbar. Der weiß das alles und jetzt gehe ich zum Chef. So. Da weiß ich, die Kündigung muss kommen. Hier in dem Betrieb habe ich keine Zukunft. Vor diesem Mann kann ich nicht bestehen, weil ich nur schuldig gewesen bin. Genauso stehen wir vor Gott. Und zwar mit den ganzen Geboten, die es da gibt. Schuldig, 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 schuldig. Kein Mensch dieser Welt hat auch nur eins der Gebote jemals gehalten. Das ist die Grundsache. Und zwar wir nicht. Das ist die tiefe Not. Und damit können wir vor dem Schöpfer dieser Welt, vor dem Chef nicht bestehen. Wir haben keine Möglichkeit. Wir sind schuldig. Das ist ganz wichtig, auch wenn wir zum Abendmahl gehen. In 14 Tagen haben wir ja wieder Abendmahl am Buß- und Bettag. Da muss uns das klar sein. Wir gehen allesamt als Sünder. Ich habe immer wieder so in der Seelsorge Menschen, die dann sagen, ich kann nicht kommen zum Abendmahl, weil ich habe die Schuld noch nicht beglichen mit dem und demjenigen. Ich habe noch nicht alles ganz sauber. Das ist so ein falsches Heiligungsverständnis, zu sagen, ich könnte nur dann zum Tisch des Herrn kommen, wenn ich also clean wäre. Also wenn ich jetzt quasi alle Schuld gereinigt hätte, ich habe alles wieder gut gemacht, was schlimm war mit meiner Schwester, die ich damals beim Erbe betrogen habe und was weiß ich, meine Ehefrau, mit der ich was weiß ich was, irgendwelche Clinches oder sowas hatte. Aber das hätte ich jetzt alles klar gemacht und jetzt könnte ich zum Tisch des Herrn gehen. Das geht überhaupt gar nicht. Dann brauche ich nicht mehr zum Tisch des Herrn zu kommen, weil dann bräuchte ich Golgatha nicht. Also wenn ich selber regeln kann, dass ich auch nur für eine Sekunde in dieser Welt sündlos wäre, ich sage, jetzt bin ich in so einem Heiligkeitszustand, jetzt kann Gott nichts mehr an mir finden, was falsch ist. Jetzt kann er mich nicht mehr verurteilen. Jetzt bin ich unschuldig. Das ist ja genau gegen all das, was steht, dass wir in der Erbsünde leben, dass wir eben tatsächlich verdammenswerte Sünder sind. Halt nicht. Wir können vor Gott nicht bestehen. Wir brauchen die Vergebung. Und Vergebung ist etwas, was wir uns, und das ist der dritte Punkt dieser Predigt, nicht selber zusprechen können. Ich kann jemanden um Entschuldigung bitten, aber dass der mir vergibt, das muss derjenige tun. Hier heißt es in den Versen 5 und 6 in unserem Psalm, ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Und das, worauf der Psalmist hier wartet, ist eben das erlösende Wort. Das erlösende Wort der Vergebung. Er hat Schuld getan, er ist in dieser tiefen Not und er wartet auf den Freispruch. Das war so, als die Juden eben nach Jerusalem zogen, die Wallfahrt machten zu Passa, Und dann brachten sie die Opferlämmer. Hunderttausende Lämmer wurden dort geschlachtet halt. Aber der Priester vollzog das und der hat ihnen dann die Vergebung der Schuld zugesprochen halt. Die mussten dann ja die Hand auf das Lamm legen und dann wurde das geschlachtet und dann wurde es quasi stellvertretend, dann wurde quasi vollzogen. Der Priester machte klar, hey, für deine Schuld ist dieses Lamm getötet worden halt. Und durch diesen Akt, das spricht der Priester zu, das priesterliche Handeln, durch dieses Blut, was dann entsprechend über jemanden kommt, ist man frei. Und das ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben. Da ist unser Passahlamm gestorben, umgebracht worden und ruft zum Vater, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist der Zuspruch der Schuld und Sünde, der passiert halt zu sagen. Das ist das, worauf wir warten, dass wir das erleben, denn dann sind wir frei von Schuld und Sünde. Das erleben wir dann auch, wenn wir zum Abendmahl gehen, dass der Liturg, dass der Pastor, der Pfarrer uns das auch nochmal zuspricht. Nicht der Pfarrer vergibt die Schuld und Sünde. Das ist aber ganz wichtig. Also das ist ein komplett falsches Verständnis zu sagen, halt, das muss man dem Konfirmanden erklären, halt, der spricht es nur im Namen Jesu zu. Und wenn wir am Buß- und Bettag zusammenkommen und wenn ihr dann im stillen Gebet vorher Schuld und Sünde bekannt habt und wenn ich dann Luthers Beichtgebet spreche und euch dann frage, bekehrt ihr eure von euch bekannte Schuld um Christi Jesu willen, so antwortet mit Ja, dann antwortet mit Ja. Und dann darf ich euch das nur zusprechen. Nicht ich kann das ja machen, nicht ein anderer Pastor, nicht ein Liturg, sondern dann kann man sagen, im Namen Jesu ist das. Aber das ist wichtig, dass wir das auch wissen, dass wir das hören dürfen, und zwar in der Autorität Jesu Christi. Wenn wir Schuld bekennen, wenn wir unter das Kreuz von Golgatha kommen, dann vergibt er uns die Schuld halt. Aber das dürfen wir dann auch wissen, dessen dürfen wir sicher sein. Und das ist eben das zu sagen, dass wir die Erlösung bekommen, das ist das Vierte. Wir bekommen die Erlösung, wir bekommen die Vergebung unserer Schuld, wenn wir auf Jesus Christus hoffen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und eben nicht nur Israel, sondern eben Israel im Sinne, dass eben das Volk der Juden, sondern alle Menschen, die sich mit Gott auseinandersetzen. Israel heißt, er streitet mit Gott, die stehen vor Gott halt, sich auseinandersetzen und feststellen müssen, wir sind Sünder und das auch bekennen halt, die bekommen die Vergebung der Schuld. Das ist das Entscheidende halt zu sagen, dass wir eben die Auslegung dieses Psalms 130 ganz deutlich von dem Motiv der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Er kann nichts machen, der Sünder, er braucht das Opfer und dieses Opfer ist eben in Jesus Christus getan worden. Das wäre eine Auslegungsvariante, Möglichkeit für diesen Psalm 130. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich diesen Psalm auslege, das ist immer wieder bei biblischen Texten gut, entweder vom ersten oder vom letzten Satz. Das ist immer wieder, also wenn ihr mal eine Andacht zu machen habt und habt auch einen Psalm oder habt auch eine Perikope, ist immer wieder gucken, ruhig bei dem ersten Satz, so wie ich auch gerade eben bei dem Psalm mit dem Wallfahrtslied, man kann immer wieder mit dem Beginn auch anfangen, das ist ganz deutlich, aber hier auch mit dem ersten Vers. Der erste Vers, der lautet ja, aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel machen. Man kann einfach mal drüber nachdenken, was denn die Tiefen sind. Und von diesem Momentum der Tiefe dann den ganzen Psalm zu beleuchten, diesen Psalm 130. Also da könnte ich beispielsweise vier Fragen stellen. Das erste ist, was sind die Tiefen? Wovon redet ihr denn hier? Und die Tiefen, das sind natürlich die großen äußeren und inneren Nöte, in die wir hineinkommen. Zu sagen halt, all die Schwierigkeiten halt, die wir haben in unserem Leben, das sind die Tiefen, von der hier die Rede ist. Und wir kommen in solche Tiefen durch unsere Sünde und durch unseren Unglauben. Und nicht nur durch unsere Sünde, sondern eben auch durch Sünde anderer Menschen. Alle Probleme, alle Ängste, alle Schwierigkeiten, die wir haben, all unsere Sterblichkeit hat in letzter Konsequenz immer zu tun mit der Sünde, die über den Teufel durch Adam und Eva in diese Welt gebracht worden ist, halt zu sagen halt. Das sind die Tiefen, in denen wir drin sind halt. Aber diese Tiefen, die haben natürlich dann Auswirkungen für unser Leben, dass wir Angst haben, dass uns der Blick verstellt ist halt, dass wir nicht weiter wissen halt. So diese Verzweiflung, die man sich befindet, wenn man in einer Lebenskrise ist halt. Das ist dann auch so ein Satz, ich sagte das eben zu Beginn, als ich allgemein über die Psalmen gerufen habe, so ein Wort, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Ein Mensch, der in der Krise ist, weil er schwer krank ist, weil er seine Ehe gegen die Wand gefahren hat, jetzt droht die Scheidung, weil er arbeitslos geworden ist, der findet sich sofort rein. Der weiß sofort, hier sitze ich mit meiner Lebenssituation, hier bin ich gemeint. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und dann ist das Tolle, dass dieser Psalm uns klar sagt, was ein Christ, was ein Mensch in solch einer Tiefe zu tun hat. Und es sind hier fünf Punkte genannt, die quasi so das Hilfsmittel sind, um aus der Tiefe herauszukommen. Das erste, so heißt es hier, ich rufe zum Herrn. Also wenn ich in der Tiefe bin, mache ich das, was der Psalmist gemacht hat. Ich rufe zum Herrn. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Das Rufen zum Herrn. Also wenn wir in der Tiefe sind, dann sollen wir zum Herrn rufen halt. Und ihn bitten, Herr, höre meine Stimme halt. Das ist ganz wichtig, dieser Ruf. Das ist der Vers 2. Das Rufen in der Tiefe. Das zweite, das Rufen zum Herrn. Das zweite, was wir in der Tiefe tun sollen, wir sollen den Herrn fürchten. Da heißt es hier im Vers 3, wenn du Sünden anrechnest, Herr, wer wird vor dir bestehen? Das ist Ehrfurcht, Furcht des Herrn. Da haben wir schon an anderer Stelle häufig darüber gesprochen, wie wichtig die Furcht des Herrn ist. Das wird immer wieder gefordert in der Bibel. Wir sollen in der Furcht des Herrn leben. Und die Furcht des Herrn heißt nichts anderes. Du bist der Heilige, der Ewige, ich bin nichts. Das ist die kurze Zusammenfassung dessen, was Furcht des Herrn ist. Ich bin nichts. Alles, was ich habe und bin, da will ich mir nichts drauf einbilden. Du bist der große Allmächtige. Das ist Furcht des Herrn halt. Ne? Und das ist genau das, was der Psalmist hier hat. Wenn du, Herr, Sünden anrechnest, wer will bestehen? Ich kann nicht bestehen vor dir. Das ist Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Das dritte, was dann der Psalmist, was der Psalmist tut in solchen Tiefen halt, er harrt auf den Herrn. So heißt es im Vers 5. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, ich hoffe auf den. Das wird hier zweimal wiederholt, dieses Harren. Wirklich zu sagen, da will ich mich drauf ausrichten, da will ich in meiner Tiefe drauf gucken halt. Nicht, da will ich schauen, nicht auf das, was eventuell kommt von all dem Irdischen. Ich harre auf den Herrn und, das ist das nächste, warte auf den Herrn. So heißt es im Vers 6 halt, zu sagen, meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter am Morgen, mehr als die Wächter auf dem Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn. Das ist dann das Nächste, was man tut. Man hofft auf den Herrn. Wenn man in der Tiefe ist, tut man diese fünf Dinge. Man ruft zum Herrn, man fürchtet den Herrn, man harrt auf den Herrn, man wartet auf den Herrn und man hofft auf den Herrn. Und wenn man das tut, dann darf man erleben, dass der Herr den rufenden Christ aus der Tiefe führt. Wenn wir diese fünf Punkte beachten, in der Tiefe sein, wenn wir dann rufen, wenn wir zum Herrn rufen, wenn wir den Herrn fürchten, wenn wir auf den Herrn harren, wenn wir auf den Herrn warten, wenn wir auf den Herrn hoffen, dann führt er uns heraus. Da heißt es dann hier im Vers 8, im Vers 7 und 8, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das ist der wunderbare Zuspruch für den, der in der Tiefe ist. Wenn wir auf ihn harren, wenn wir auf ihn warten halt, dann dürfen wir seiner Gnade und Erlösung teilhaftig werden und erleben, wie er uns aus den Sünden erlöst, eben auch aus den Tiefen der Sünde. Das wäre jetzt so ein Momentum, wo wir über die Tiefen diesem Psalm uns erschließen könnte. Das wäre der Beginn des Psalmes, von dem man ihn her verstehen und auslegen kann. Und ich kann ihn auch verstehen vom Ende her, das ist auch immer so. Das gilt nicht nur für die Bibel, auch für jedes gute Buch. Lest den ersten Satz in dem Buch und den letzten Satz im Buch. Das ist das, wo die Autoren immer die meiste Kraft reinlegen. Halt, ne? Also der Schluss eines Buches, der Beginn eines Buches. Auch in der Bibel, erster Satz der Buche, nicht der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der letzte Satz der Bibel halt, also ja, komm Herr Jesus Christus, komm bald halt. Ne? Diese beiden Sätze, da steckt so unfassbar viel drin. Da ist alles enthalten. Das ist quasi das gesamte Evangelium. Da steckt so die Schöpfung, die Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes halt. Aber eben auch bei diesem Psalm runtergebrochen. Wenn man das sieht halt, der Herr wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und da über die Erlösung zu sprechen, über das Thema halt, es gibt einen Erlöser, es gibt Erlösung. Der Erlöser ist Jesus Christus, die Erlösung ist das Kreuz von Golgatha halt. Aber da nochmal klar zu machen, es braucht Erlösung. Die Erlösung ist das, die wir brauchen. Und wenn wir heute Abend als Christen versammelt sind, als wiedergeborene Menschen, dann sind wir das als Erlöste. Wir sind gebunden gewesen in der Tiefe, in der Schuld, der Sünde und wir sind erlöst. Und der uns erlöst hat, losgelöst hat aus dem Band der Sünde und Schuld, das ist der Herr und Heiland Jesus Christus. Wir konnten das selber nicht tun, er hat uns erlöst, er hat uns rausgerufen halt. Und wir sind jetzt die Erlösten. Also dieses Motiv zu sagen, Erlösung, Erlöser und die Erlösten, diesen Psalm von diesen drei Ebenen her zu verstehen, ist noch etwas ganz, ganz Bedeutsames. Zu wissen halt, wir brauchen Erlösung. Und diese Erlösung können wir uns selber nicht geben. Vor einigen Jahren, 2010 ist das gewesen, hat es in Chile dieses furchtbare Bergunglück gegeben. Und das sind 33 Mann für 69 Tage unter der Erde gewesen. Die waren verloren, die hatten keine Chance mehr über ihnen. Millionen von Tonnen Erde halten, die waren eingeschlossen durch diesen Bergsturz halt. Und die waren erledigt. Die waren zwar noch am Leben, aber die waren im Prinzip tot, die hatten keine Möglichkeit. Die konnten sich mit ihrem bisschen Händen und so nicht rausbringen. War eine ganz große Katastrophe. Die haben übrigens dann jeden Tag da unter der Erde, jeden Tag Gottesdienst gefeiert, haben später auch ein großes Kreuz auf dieser geschlossenen Grube dann errichtet hat. Und dann sind von außen Leute gekommen, die versucht haben, sie zu retten. Und nach 69 Tagen haben die dann, hat die ganze Welt damals Anteil genommen, das habt ihr vielleicht noch vor Augen, und haben die da rausgeholt. Aber das ist genauso ein Bild für die Erlösung. Wir sind so richtig gebunden in Schuld und Sünde. Das ist unsere Tiefe, in der wir drin sind. Nicht zu sagen, auch dieses Bild, diese Substanz, richtig drin in der Tiefe der Schuld und Sünde. Und das, was uns belastet, was über uns ist, wie diese Erde bei diesen Bergarbeitern, da kommen wir nicht raus, da können wir gar nichts machen, da können wir so ein bisschen buddeln, aber das hilft nicht. Wir schaffen nicht diese 700 Meter, geht nicht, genauso werden wir mit unserer Schuld und Sünde nicht fertig. Aber es gibt einen, der einen Weg gemacht hat durch diesen ganzen Dreck der Sünde hindurch, das ist unser Heiland Jesus Christus. Er ist der Erlöser, er kommt. Und er erlöst uns. Und das ist das Wunderbare, wenn wir das erleben, dass der Erlöser kommt und uns Erlösung schenkt, dass wir dann einfach auch frei werden dürfen, dass wir uns freuen dürfen über diese Erlösung von unserer Schuld und Sünde, so wie das damals bei diesen Bergarbeitern gewesen ist, als sie rauskamen und die Familie haben gejubelt und die Bergarbeiter haben gejubelt halt nicht. Das ist das, was man erlebt, wenn man Erlösung erfährt. Und wir sind nun nicht unter Tage eingeschlossen gewesen, aber wir sind in Sünde gewesen. Wir waren in der Tiefe der Schuld und Sünde. Und wir haben auf Gott geharrt, wir haben ihm vertraut, wir haben ein Ja zu ihm gefunden und deshalb sind wir erlöst und deshalb dürfen wir uns freuen über das, was Christus für uns getan hat, der uns aus der Tiefe rausgeholt hat. Ich lese uns noch einmal den Psalm 130, wie er uns in der Lutherbibel übersetzt ist. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Ihr lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns das in diesem Psalm 130 heute Abend noch einmal vor Augen gestellt hast, was unsere Existenz ist, nämlich dass wir erlösungsbedürftige Sünder sind, aber dass du als unser Erlöser gekommen bist und uns Erlösung geschenkt hast. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Ich möchte dich bitten für mich und bitten für die Geschwister, die hier jetzt im Gemeindesaal sind und zugeschaltet sind, Herr, dass du uns immer wieder ein bußfertiges Herz schenkst, dass du uns immer wieder vor Augen stellst, dass wir der Erlösung bedürfen. Und dass du uns immer wieder viel Freudigkeit und Dankbarkeit darüber schenkst, über diese deine Erlösung, die passiert ist am Kreuz von Golgatha. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der zugeschaltet ist, um dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren. Danke, dass du da bist, Herr. Wir loben und preisen dich darüber. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Ich wünsche euch und Ihnen allen noch eine gesegnete Woche. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.